Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zu Almuts Pausentee, mal wieder aus den USA und diesmal fast so weit entfernt, wie es nur sein kann, denn einer an der Ostküste und einer an der Westküste. Verrückt. Und wir haben sogar in einem Land zu sein 3 Stunden Zeitverschiebung.
Hallo Almut, ich begrüße dich jetzt einfach mal, obwohl es so weit weg ist.
Stimmt, Roman, ich habe deinen Namen gar nicht gesagt.
Nein, es ist absolut richtig. Ich bin an der Ostküste in New York gerade und du in, also wenn wir aufnehmen, in Seattle. Und das ist ja wirklich maximal weit auseinander in diesem sehr überschaubaren Land eigentlich.
In dem kleinen von 3 Gastgeberländern.
Genau. Das ist eine Strecke immer, beziehungsweise, ja, man, ich weiß gar nicht, kilometertechnisch wirst du mich weit überholt haben mit der Reiserei. Du hast da ja wirklich nochmal die weiten Strecken. Ich hatte ja zumindest irgendwann mal ein Basecamp, das es jetzt natürlich nicht mehr gibt. Das jetzt auch.
Das sich aufgelöst hat in
das
Luft.
Das Camp gibt es, aber die Leute sind da nicht mehr. Der Zauber ist vorbei von Winston-Salem, wenn es den denn jemals gegeben hat.
Der Zauber von Hogwarts?
Ja, genau, das ist verzaubert gewesen.
Eher verflucht, oder wie?
Da kommen wir bestimmt. Also wir müssen ja am Konzept festhalten, ich kenne das Thema ja nicht und deine These nicht. Aber bei der WM, bei einem WM-Spezial wird das Konzept, sagen wir mal, dezent angepasst.
Da haben wir das Konzept schon mehrfach über den Haufen geworfen. Es gab nicht irgendwie eine These, sondern es wurde so ein bisschen das erzählt, was wir erlebt haben, was wir gesehen haben und so weiter. Und so, deswegen können wir damit auch einsteigen. Eine Anekdote darf nicht fehlen. Und ich habe mich jetzt gewundert, also du fährst bestimmt auch viel mit einem Fahrservice, mit Uber oder Lyft. Genauso geht's mir auch, vom Flughafen irgendwie zum Hotel und weiter und so.
Natürlich nicht. Und ich fahre natürlich immer öffentliche Verkehrsmittel. Nein. Hin und wieder.
In den USA ist das manchmal so eine Sache, ja. Auf jeden Fall, es gibt ja auch Städte, in denen man Uber Share machen kann, um ein bisschen entweder zu sparen und auch was zu tun, dass man gemeinschaftlich fährt. Gibt es aber nicht in jeder Stadt. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte darauf hinaus, dass ich schon wirklich oft Uber benutzt habe. Aber jetzt ist mir was passiert, das kannte ich so noch nicht, dass man eigentlich in Uber einsteigt, losfährt und nach 45 Sekunden das Gefühl hat, oh Mist, ich krieg Kopfschmerzen. Aber der Grund dafür ist nicht die Fahrweise und es ist auch nicht die Temperatur, sondern es ist ein stinkendes Wunderbäumchen,
oh Gott, nein,
in diesem Auto. Und ich habe nur gedacht, also das ist so intensiv, das hätte wahrscheinlich, kennst du die Wunderbäumchen, die so noch so halb eingepackt sind,
ja, damit
sie nicht ihre komplette Sache entfalten?
Klar.
Das war nicht eingepackt, aber es hätte eingepackt sein müssen eigentlich.
Oh nein.
Und ich habe mich nur gefragt, was kann man denn jetzt machen, wenn man weiß, man muss noch 25 Minuten mit dem Uber fahren? Kann man dann irgendwie sagen, halt an, ich will aussteigen, oder?
Ja, fänd's auch mal hin, würde ich sagen.
Ja, ich habe es dann auch durchgezogen, war froh, als ich im Hotel war, habe im Hotel eingecheckt und dann kam wirklich noch einer oben drauf. Dann fahre ich mit dem Fahrstuhl nach oben in meinen Hotelgang und im Hotelgang riecht's genau gleich.
Nein, da war der Uberfahrer mit seiner Familie eingebucht, oder?
Ich weiß es nicht, was hier los ist.
Ist
und im Hotelzimmer konnte ich dann zum Glück ein Fenster aufmachen, alles super, aber das ist wirklich was ich sehr selten hatte. Man kennt es in manchen Ländern, dass es da schon eher parfümiert riecht oder so, auch in den Hotels, in den Hotelfluren, manchmal auch im Zimmer. Das kenne ich auch noch aus Zeiten von Reisen, Champions League, Nationalmannschaft, wie auch immer. Aber so vom Uber bis fast aufs Hotelzimmer verfolgt, das hatte ich noch nicht.
Geschmacklos in Seattle.
Eieiei. Ja, so ungefähr.
Aber,
genau.
Aber Uber Share bist du jetzt nicht gefahren, du bist normales Uber gefahren.
Genau, Uber Share gab es in Miami, aber hier in Seattle habe ich es nicht gesehen.
Okay, Uber Share ist das Uber dann von dieser einen Sängerin von früher, oder?
Ja, genau. Ach, schön. Roman ist wieder im Vollbesitz seiner Kräfte, denn wir hatten beide etwas Gleiches. Wir waren krank.
Ja, wir hingen irgendwie durch. Ich glaube, bevor der Betriebsrat zuhört, sage ich nicht, wie viele Tage in Folge ich ohne einen freien Tag gearbeitet habe, bevor ich jetzt irgendwie noch juristische Probleme bekomme. Also ich mache natürlich regelmäßig Pausen, habe auch freie Tage und habe nicht seit dem Europa-League-Finale durchgearbeitet. Nicht, betone ich nochmal, nicht. Nein, also es ist ein krasses Pensum. Es ist auch nicht wie der Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft, Joshua Kimmich, mal meinte, die Reporter machen hier alle Urlaub. Nein, es ist schon anstrengend, es schlaucht, es zehrt, es sind harte und hohe Schlagzahlen. Aber ja, jetzt bin ich tatsächlich in dem Hotel, in dem ich meine Recovery Day mal hatte vor ein paar Tagen in New York, als die Deutschen ja hier ihr erstes von den beiden Spielen, das noch weniger schlimme, gegen Ecuador verloren hatten. Und ja, da bin ich jetzt wieder zurück. Zwar nicht im gleichen Zimmer, aber im selben Hotel. Und ich hoffe, das kommt jetzt nicht wieder, sondern ich habe hier Kräfte bündeln können. Und ja, jetzt ist das Turnier vorbei für Deutschland und für mich bald. Relativ bald zumindest in den USA.
Ja, verrückt. Also bei dir hängt ja dann so wie bei ganz vielen anderen Journalisten alles an der deutschen Mannschaft, ne? Also wie viel journalistische Kollegen und Kolleginnen sind jetzt nach Hause wegen der deutschen Mannschaft oder fliegen nach Hause?
Ich würde sagen, 70% der Kollegen, mit denen ich, Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zu tun hatte, von immer TV über Online, Audio, Video, Print, Multimedia.
Aber kannst du das für unsere Hörerschaft mal fassen? Also sind das jetzt 30, 50, 100 Journalisten?
Also ja, das geht Richtung, also die jetzt nach Hause fahren, geht wahrscheinlich Richtung hoch zweistellig, irgendwie 70, 60, 70, 80 vielleicht. Viele Fernsehleute bleiben ja dann den Sendern verpflichtet, einige Verläge, wie ja auch mein Kollege Henrik Buchheiser kam ja erst jetzt zur K.O.-Runde, unabhängig vom deutschen Abschneiden haben wir uns ja hier getroffen, das heißt unser gemeinsamer Weg ist quasi auch schon nach einem Deutschlandspiel zu Ende. Ich war jetzt noch beim Frankreich gegen Schweden-Spiel, habe mir ja den künftigen Weltmeister angeguckt und habe ja dann aber jetzt auch, wie viele Kollegen, die teilweise auch schon zu Hause sind, wenn ihr uns hört, erst recht schon zu Hause sind. Ja, die Verabschiedung geht dann auch schnell, ohne das jetzt in Länge zu ziehen, aber es geht schon sehr schnell. Das Spiel war aus am Montagabend Ortszeit, spät. Das Medienzentrum in Boston neben dem Stadion, das ja eigentlich nach einem Rasierhersteller benannt ist in Boston, das ist ein ganz furchtbares Medienzentrum, also man würde sagen arbeitsfeindliche Umstände. Das sieht aus wie eine nicht fertig gewordene Turnhalle und da ist dann quasi der Abschied über die Bühne gegangen in einem sehr, sehr lauten, durch Klimaanlagen und irgendwelchen Baulärm, keine Ahnung, sehr, sehr kalten, weil die Klimaanlagen halt eben funktionierten. Raum und ja, und dann war es irgendwie, also das Spiel war beendet und plötzlich kamen Leute, mit denen man teilweise zusammen wohnte, ich berichtete ja davon, dann waren die halt weg. So wie es für die Spielerinnen und Spieler ist, du kennst das ja aus der Perspektive, diese Leere, die man so kurz hat, die kam jetzt noch nicht ganz, noch bin ich da, aber so ein Teil hat sich da schon eingestellt.
Zum Glück darfst du noch ein paar bunte andere Länder begleiten, zumindest für ein, zwei Spiele. Und du darfst ja auch nochmal, ne, wo ich schon war, ins German House of Soccer, darfst du auch nochmal kurz vorbeigucken und vielleicht dir ein bisschen deutsche Laune abholen oder das auch noch nicht mehr?
Das sehen wir dann. Ich war nebenan, war ich tatsächlich vor dem deutschen Spiel schon mal, da gab es eine Veranstaltung vom Sponsor der deutschen Mannschaft, die lud da nochmal ein zum Zusammenkommen. Ja, und jetzt tatsächlich auch mal rein, nochmal schnuppern. Gibt ja eine oder andere Begegnung, mal schauen. Aber jetzt bin ich gespannt, jetzt haben wir lang genug gequatscht, ob wir noch über eine spezielle Sache sprechen wollen. Du vor allem.
Ja, also ich will auf jeden Fall von dir hören, mal eins zu eins. Wie war es denn im Stadion beim deutschen Spiel? Also was hast du während der 90 Minuten beziehungsweise 120 Minuten und Elfmeterschießen so an emotionalen Auf- und Abs erlebt? Und hattest du tatsächlich in diesem Spiel das Gefühl, die deutsche Mannschaft wird irgendwann mal das Ruder an sich reißen und wird das Ding hier gewinnen?
Ich habe sehr viel Gefühlsausbrüche neben mir erlebt und zwar als Paraguay den entscheidenden Elfmeter im Elfmeterschießen reingeschossen hat, weil anders, ich glaube, ich habe es hier schon mal erzählt, als wir deutschen oder mittelwesteuropäischen Reporterinnen und Reporter sind, die ja, je südlicher man geht, tatsächlich je emotionaler. Also das ist jetzt anekdotische Evidenz. Ich weise darauf hin, dass das keine Verallgemeinerung ist, aber meine anekdotische Evidenz hat, dass Spanier und Portugiesen oder auch osteuropäische Journalisten und noch mehr eben auch südamerikanische Journalisten sehr, sehr emotional auch mitgehen. Das heißt, da habe ich ein emotionales Auferlebt bei den Kollegen der anderen Mannschaft quasi, die Paraguay oder Südamerika per se.
Ja, aber wahrscheinlich schon vorher, als das Tator aberkannt wurde.
Ja, da ging auch schon Jubel tatsächlich durch diese Pressebox, die ja sonst eigentlich stimmungsloser nicht sein könnte, weil die Fenster nicht aufgehen, man kriegt nichts mit. Ja, und dann zum Spiel. Ich habe mir die These erlaubt, relativ knapp vor dem tatsächlichen 0-1, das sollte Paraguay ein Tor schießen, dass Paraguay weiterkommt, weil ich mir sehr sicher war, dass Deutschland es nicht mehr aufholt. Am Ende haben sie es ja quasi sogar gedreht und dann eben auch doch nicht gedreht. Trotzdem verließ mich da so ein bisschen die Hoffnung aus deutscher Sicht. Und gleichzeitig, als das 2-1, nein, eigentlich schon als das 1-1 gefallen ist, habe ich auch den Kollegen neben mir gesagt, jetzt kommt hier der Sturmlauf, den du quasi erfragt hast. Jetzt geht es hier 3-4-1 aus, weil ich das Gefühl hatte, das wird jetzt was. Aber am Ende muss man sagen, nichts wurde besser, außer das Ergebnis mit diesem 1-1. Also nichts wurde besser, außer dass es 1-1 stand und man sicher war, wenn es so bleibt, geht's in die Verlängerung. Aber es wurde ja nicht besser. Keine Ahnung, wie du es gesehen hast, aber das 2-1, ja, klar, da war so, oh, jetzt haben sie es aber und jetzt können wir uns, ja, es geht ja auch um Planung, um die eigene Planung, Themenplanung, was machen wir jetzt? Und dann als Manuel Neuer den entscheidenden, vermeintlich entscheidenden Elfmeter für Paraguay erstmal noch entschärft hat, da habe ich gedacht, jetzt ist das Momentum wirklich bei Deutschland. Wobei, wenn man auf diese Momentum-Grafik da geguckt hat, war 120 Minuten das Momentum bei Deutschland, außer beim Tor von Paraguay in der, ich glaube, 37. Minute oder so.
Ja, das stimmt. Die Momentum-Grafik war verrückt, die FIFA da aufgestellt hat. Ich habe auch kurz gedacht, als Manuel Neuer den Ball gehalten hat, den fünften Elfmeter, so verrückt, jetzt schlägt es vielleicht wirklich noch um und jetzt retten sie irgendwie ihren Kopf aus der Schlinge, weil es ja manchmal diese Umschaltmomente im Elfmeterschießen gibt. Das heißt, wenn erst eine Mannschaft vorne lag und sich dann das dreht, dass dann halt die Mannschaft doch noch gewinnt, die eigentlich vorher zurücklag. Und weil es auch so gepasst hätte, vorher wurde viel über Manuel Neuer diskutiert und jetzt wäre er dann vielleicht der Entscheidende gewesen, irgendwie einen Einfluss zu haben. Nein, es hat nicht sollen sein, aber ich muss auch sagen, dass sie sich das nicht richtig verdient haben. Wenn du jetzt gerade Frankreich-Schweden im Stadion geguckt hast, dann wirst du festgestellt haben, was die französische Offensive innerhalb mal von einer Halbzeit und alleine schon, ich glaube, zwischen der 30. und 45. Minute auf die Platte gezaubert hat. Da konnte Deutschland dann doch nur von träumen, oder?
Ich glaube, die hatten in den 15 Minuten mehr Torchancen als Deutschland im ganzen Turnier. Übertrieben gesagt, gegen Curaçao haben sie ein Tor geschossen. Okay, wollen wir jetzt mal nicht allzu polemisch werden. Aber das stimmt schon. Also haben wir natürlich auch einen Text dazu verfasst, über dem dann drüber steht, Ulis, Mbappé, Chapeau, zum Glück bleibt das der DFB-Elf erspart oder so ähnlich.
Also man könnte auch sagen, der DFB hat die Segel gestrichen, damit sie nicht die Hucke voll kriegen von Les Bleus.
Ich weiß nicht, vielleicht wäre der Neuer da bei sich hinausgewachsen, Metscher und Musiala Würz hätten plötzlich das Gaspedal wieder gefunden, obwohl das Auto schon abgeschleppt wurde und mit abgeschleppten Autos kenne ich mich ja aus. Daher, da muss man schon bewusstseinserweiternde Mittel nehmen, um die Fantasie zu haben, dass Deutschland da in diesem theoretischen Achtelfinale, das es gegeben hätte in Philadelphia, nur eine Hauch einer Chance zu haben, weil mit welcher Leichtigkeit Ulis, Mbappé, Dembélé, Bakola, Doué, Rabiot und ich könnte noch fünf andere aufzählen, die entweder gar nicht oder nur wenig heute gespielt haben. Also heute, wenn wir aufnehmen, am Dienstagabend, Ortszeit, beziehungsweise Mittwoch früh ist es schon. Also die haben ja so eine Leichtigkeit in den Füßen, das ist ja Wahnsinn. Und dann stellt man sich die Frage, was machen die Franzosen? Klar, zentralistisches System, Claire Fontaine, glaube ich, heißt diese Nachwuchsausbildungszentrale, die es ja eben ist, ne? Ein zentralistisches, politisch, gesellschaftspolitisch, zentralistisch organisiertes Land, kriegt das auch besser hin. Da werden die dort ausgebildet, da treffen die sich Woche für Woche ab der, weiß ich nicht, U13. Ich wollte das immer mal besuchen, habe ich bisher noch nicht geschafft. Aber was machen die so viel besser? Also sind das einfach diese Straßenfußballer aus den Banlieues? Das ist ja immer so das Narrativ, das sich hält. Und bei uns wird alles gepampert schon mit 12 und es fehlt der Wille. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ist es das vielleicht?
Ich würde es auch gern herausfinden, weil dann wären es wenige Stellschrauben, an denen man vielleicht drehen könnte. Wer weiß. Jetzt wird es ja wieder eine große Aufarbeitung geben. Und ich bin auch gespannt, wie die Aufarbeitung aussieht. Meine erste Aufarbeitung war auf jeden Fall zum Beispiel dieses Frankreich-Spiel zu gucken. zumindest soweit ich es irgendwie verfolgen konnte zwischen meinen beiden Spielen, um zu sehen, ja, Deutschland hätte sowieso nur mit Glück irgendwie in diesem Turnier bleiben können, auch jetzt für die nächsten Runden, und dass sie es auch einfach nicht verdient haben. Denn auch das Spiel, was ich jetzt als letztes in Dallas hatte, Norwegen, Elfenbeinküste, muss ich sagen, auch die Norweger hatten ihre spielerischen Momente drin, wo ich irgendwie das bei der deutschen Mannschaft vermisst habe.
Schlafwagenfußball wäre so eine Bezeichnung bei den Deutschen. Ne? Also die ganze Zeit über hatte man das Gefühl, da fehlt irgendwie niemand, übernimmt Verantwortung. Da gibt es diese Szene, wo Kimmich ja dann beim Elfmeterschießen fragt, wer will. Ja, Leon Goretzka will nicht, will zweimal nicht, wenn man die Bilder genau verfolgt. Dass ein Thiao und ein Brown sagen, boah, wir wollen jetzt hier nicht bei unserer ersten WM. Das verstehe ich, dass Goretzka, so menschlich verstehe ich auch, dass Goretzka sagt, ich bin ja eh schon der Depp der Nation mit diesen zwei Ausscheiden. Lass mich jetzt bitte nicht noch diesen Elfmeter verschießen, aber jemand, der so viel Verantwortung übernehmen will, der muss das dann auch mal tun. Und deswegen sage ich auch, diese vermeintlich starke Gruppe E, die ist komplett aus dem Turnier, diese Hammergruppe der Deutschen, wo man gesagt hat, wenn man da Gruppensieger wird, super. Gruppensieger raus gegen Paraguay, Gruppenzweiter raus gegen Norwegen, Gruppendritter raus im Aztekenstadion in Mexiko, okay, Ecuador kann man verstehen. Aber aus dieser Gruppe E ist niemand mehr übrig. Also so stark kann auch diese stark geredete Gruppe nicht gewesen sein.
Und eigentlich musst du ja sogar sagen, dass diese Gruppe bei der letzten WM, wenn sie nicht mal unter die letzten 32 kommt, gar nicht qualifiziert gewesen wäre, weil da in Katar nur 32 Mannschaften gespielt haben.
Ja, exakt. Also Deutschland verpasst es zum dritten Mal in Folge, unter die besten 16 Mannschaften einzuziehen, dass du am Ende eine Vorrunde mehr überstanden hast als, oder ja, genau, jetzt wieder mal überstanden hast, anders als die Male davor, geschenkt.
Geschenkt, ja. Und was ich auch traurig finde, es ist das erste Mal in der Geschichte der deutschen Weltmeisterschaften bei den Männern, dass 3 Elfmeter verschossen werden. Es gab vorher einen einzigen Elfmeter, der verschossen wurde in der Geschichte.
Ja, Stielicke, glaube ich, war das. Ja. Das ist natürlich weit vor meiner Zeit gewesen, aber es ist natürlich so dieser Nimbus des Elfmeterschießens. Also ich meine, Gary Lineker, ich habe einen schönen Satz gelesen, den werde ich jetzt nicht für mich deklarieren, den habe ich irgendwo gelesen bei einem Kollegen. Der schrieb, Gary Lineker hatte quasi zweimal einen Satz gesagt über die Deutschen in seiner Zeit als Experte oder als irgendwie Fußballpersönlichkeit. Und bei dem einen wurde er widerlegt und bei dem anderen hat er recht gehabt. Nämlich er wurde widerlegt, dass er sagt, ein Fußballspiel dauert 90 Minuten, am Ende gibt es Elfmeterschießen und das gewinnt immer Deutschland oder so ähnlich. Kriegst jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber auf jeden Fall wird am Ende Deutschland das Spiel gewinnen. Da wurde er widerlegt, aber dass Deutschland die vermeintlich schwächste Nationalmannschaft der WM-Geschichte ins Rennen geschickt hat. Zumindest nicht vom Personal her, aber von dem, was sie geleistet hat. Da hat er dann wiederum recht gehabt. Und das fand ich bezeichnend. Weil ich finde, dieses Ausscheiden, wie siehst du es, ist noch schlimmer als 22 und 18.
Boah, ob es noch schlimmer ist, da tue ich mir schwer mit. Ich fand 22 schon sehr schlimm, weil du da irgendwie nicht in einem einzigen Spiel überzeugt hast. Ja, jetzt hast du mal gegen Curaçao überzeugt. Das ist jetzt auch die Frage, wie hoch du die Latte nimmst zum Messen. Auf der anderen Seite hat Curaçao wirklich richtig gut in dem Turnier auch mal spielerisch mitgehalten. Und 2018 war auch schon echt krass. Also ich finde alle drei Turniere auf ihre Art und Weise schlimm. Deswegen, ob das jetzt noch weiter im Abgrund ist, das Einzige, was ich wirklich finde, dass schon vorher in der Kommunikation viel fraglich gewesen ist und dass jetzt auch der Trainer sehr unsouverän agiert hat. Und das stört mich und finde ich schlimmer, als es bei den anderen beiden Weltmeisterschaften war.
Wahrscheinlich ist es das, was es schlimmer macht, auch vom Eindruck her. Aber ich sag dir, also 2018 in der Rückwärtsbetrachtung ist halt ein Ausrutscher. Ich meine, du verlierst gegen Mexiko. Ich habe eben auch noch ein Video gesehen, da hat jemand das hochgeladen, der schrieb dann, dieses Spiel hat Deutschlands Selbstverständnis für immer zerstört. 2018, das Mexiko-Spiel, Auftaktspiel der Deutschen. Und dann eben, klar, Schweden, da hattest du noch so einen Moment. Also die Gruppe war nicht kompliziert, die Gruppe war eigentlich machbar, sind wir uns einig. Du verlierst direkt, du hast so einen emotionalen Moment. Und gegen Südkorea spielst du auf ein Tor, kriegst auch nicht gebacken. Und dann, klar, fängst du die Dinger ein. Dann abhaken, Ausrutscher, nächstes Turnier besser machen. Dann eben dieses EM-Achtelfinale. Naja, okay, mit Löw, das war dann eben auch diese erweiterte Pannen, europäische Corona-EM, machen wir mal einen Haken dran, dann kommt die WM und du hast eine Gruppe mit den starken Japanern. Du führst, du schießt gegen die Latte, du schießt gegen Pfosten, du schießt knapp vorbei. Flick wechselt auch falsch aus. Thema Nagelsmann, ne? Stichwort, auch Flick hat mal sich hin und wieder verwechselt, unter anderem da. Dann verlierst du das Spiel, dann machst du ein gutes Spiel gegen Spanien, unentschieden, und gewinnst gegen Costa Rica, während Japan einen Ball, der vermeintlich im Aus gewesen ist, irgendwie doch nicht im Aus gewesen, Tor, scheidest knapp aus. Finde ich beides. Das eine ist ein Ausrutscher gewesen, der erklärbar war, aber nicht zu entschuldigen. Das zweite ist eine komplizierte Gruppe, finde ich am Ende auch schlimm, vielleicht sogar auch schlimmer als 2018. Aber jetzt, du beginnst ein Turnier mit einem 7:1, das immer noch höchste Ergebnis dieses Turniers. Hast gemerkt, wie stark die Außenseiter und die kleinen, vermeintlich kleinen, sein können. Bei anderen Gegnern 0-0, der Spanier gegen Kap Verde und. Also es gab durchaus anders zu sagen, dieses 7:1 hatte schon einen Symbolcharakter. Er kämpft hier gegen die Elfenbeinküste 2:1 und am Ende verlierst du gegen Paraguay, bei allem Respekt.
Obwohl du vorher schon gegen Ecuador auch eine südamerikanische Mentalität schon Schuss vor den Bug gekriegt hast und eigentlich wissen müsstest, wenn du es genauso machst, funktioniert es nicht.
Die Ära Nagelsmann ist eine Ära der empfindlichen Rückschläge. Also es gab immer so der Start, der ja lustigerweise ein paar hundert Meter weiter vom Stadion in Boston mal war, bei New England Revolution auf dem Trainingsplatz. Ich war bei der allerersten Trainingseinheit von Nagelsmann vor Ort. Mit Sandro Wagner lief er da rum und mit 400 Klatt-Büchern voller Zettel drauf. Das war die Anfangszeit von Nagelsmann. Diese unfassbare Komplexität hat er dann irgendwann abgeschafft. Dann kam dieser Horror-November, Türkei, Österreich. Dann kam eine Kehrtwende mit Groß. Dann kam Frankreich 7 Sekunden Würz. Dann kam eine vernünftige Heim-EM. Dann kam eine gute Nations League-Saison. Und dann kam dieses Spiel gegen Italien, wo sie 3-0 führen. Er verwechselt sich. Dann steht es 3-3. So viel zur Chronologie. Dann kommt eine katastrophale Finalrunde in der Nations League zu Hause. Dann kommt 0-2 gegen Slowakei. Dann kommen 11 Siege in Folge. Und dann kommt Ecuador. Nach 11 Siegen eine Niederlage, die ja sowas von vermeidbar gewesen ist. Das heißt, du hast ständig, es ist eine Ära der Brüche in Phasen, in denen du dir keinen Bruch erlauben darfst. Und dann, ja, kannst du über Verletzungen, Schlotterbeck und Karl, kannst alles diskutieren. Aber am Ende fehlt die Konsistenz und die Qualität. Also der Trainer und die Spieler in Summe sind irgendwie mathematisch nicht zum Ergebnis zu kriegen, das irgendwie einen positiven Ausgang ermöglicht.
Also ist jetzt deine Empfehlung, wir brauchen jemanden Neues auf dem Cheftrainerposten, damit vielleicht aus den Spielern was anderes wird und damit diese Brüche nicht mehr kommen?
Also wenn ein Bundestrainer sich nach dem Ausscheiden erstmal hinstellt und erstmal davon redet, dass er selber sich ja gerne wieder zur Verfügung stellt, halte ich das für ein fragwürdiges Auftreten und dann diese Bärbeißigkeit und diese trotzigen Antworten.
Ich fand's verrückt, dass die angekündigte PK in Winston-Salem abgesagt wurde.
Ja, angekündigt war sie, glaube ich, nicht. Also ich glaube, sie war angedacht.
Nee, ach so, also bei uns hörte sich das so an, als ob sie angekündigt war, aber wir waren natürlich auch nicht vor Ort. Bei uns kam es so an von wegen, die PK wird es nicht geben, es gibt nur einen O-Ton von Neuendorf dazu.
Ja, das, also in den Details bin ich nicht drin. Eine Pressekonferenz, also quasi nochmal ein Statement vor Ort in Winston-Salem für die Kollegen, die auch dann tatsächlich nochmal da waren, von Neuendorf, von Rettich, von Völler. Ich weiß es nicht, ob es das gegeben hätte, unter anderen Umständen, Reise, keine Ahnung. Am Ende haben Völler und Nagelsmann gesprochen auf der Pressekonferenz in Boston in der Mixed Zone. Beziehungsweise an der Mixer eben nicht, aber zumindest vor TV-Kameras. Ja, und da war Julian Nagelsmann auch, also wenn der einzige Satz ist, ja, nach 4 Minuten muss der Dennis den Ball rüberspielen, statt ihn zu chippen, wenn das die einzige Erklärung ist, die ihm einfällt, und unser Spielvortrag war zu langsam, das habe ich Ihnen jetzt schon 3-mal gesagt, der Eindruck bleibt, dass Julian Nagelsmann diesen Schwung des Anfangs nicht hat mitnehmen können, diese Staatsmännlichkeit, die er gehabt hat, nach dem Spanien aus, trotz diesem Satz, man muss warten, bis man Weltmeister wird, okay. Aber den Tag danach, mit Tränen in den Augen für mehr Zusammenhalt, das hatte wirklich Klasse. Das war spontan, das war ehrlich, das war gut. Das hat alles vermissen lassen irgendwann.
Ja, gut. Dann ist doch jetzt dazu alles gesagt, oder?
Ich weiß nicht. Du hast dich heute arg zurückgehalten. Ich habe das Gefühl, Ich habe sehr viel mehr erzählt als du.
Ja, aber du bist auch derjenige, der an der deutschen Mannschaft dran war. Ich war bei keinem deutschen Spiel im Stadion. Ich habe es wirklich nur am Fernseher verfolgt. Teilweise das zweite Spiel konnte ich gar nicht verfolgen, weil ich gerade im Flieger saß und im Flieger war es nicht möglich. Von daher habe ich tatsächlich von der deutschen Mannschaft gar nicht so viel mitbekommen, obwohl ich hier beim Turnier vor Ort bin. Ich habe viele, viele andere Mannschaften gesehen. Ich habe auch viele tolle Eindrücke aus den Stadien gesammelt. Habe einige ja historische Ereignisse mitbekommen, aber das alles um die deutsche Fahne herum war tatsächlich nicht mein Fachgebiet. Deswegen bin ich ja froh, dass du genau diese andere Seite mitgenommen hast und uns da auch die Eindrücke liefern konntest.
Da arbeiten wir dann nochmal im Rest der WM drauf hin. Wir haben ja bald auch Folge 100. Mal gucken, ob wir die gemeinsam befeiern in Deutschland oder wie wir das machen. Da müssen wir ja irgendwas, weiß nicht, ob wir dann schon in Deutschland beide sind. Ich glaube ja. Ich fürchte ja.
Doch, ich denke schon, weil ich auch nicht bis zum Finale hier bleiben werde.
Ich stelle dir trotzdem noch zwei Fragen. Und zwar einmal zum Thema, wie hättest du als Spieler reagiert oder als Spielerin? Ne, also es kam Nadim Amiri als erstes in die Mixzone. Klar, es haben einige vor TV-Kameras gesprochen, aber dieser intimere, etwas direktere Moment in der Mixzone, wo schreibende Kollegen, filmende Kollegen, Radiokollegen, wer auch immer, nochmal ein bisschen ausführlicher und direkter spricht. Da kam als erstes Nadim Amiri, der als allerletztes angerufen wurde, um nominiert zu werden. Der war als allererstes dort, hat den letzten, diesen fünften Elfmeter ja auch genommen, hat ja auch gesagt, ich nehme den. Das ist, finde ich, schon bezeichnet. Also Stichwort Verantwortung übernehmen.
Sein Elfer war souverän.
Ja, wie siehst du das? Also muss so ein Leon Goretzka oder müssen die Führungsspieler da auf dem Platz nach dem Spiel im Elfmeterschießen nicht einfach mehr Verantwortung übernehmen? Hat es daran nicht auch gelegen, dass keiner so einen Indianerhut auf hat, so einen Häuptlingshut?
Also normalerweise ist in der Mannschaft schon im Groben festgelegt, so kenne ich es oder sollte so sein. Ich glaube, dass es auch der Mannschaft ein gutes Gefühl gibt, wer so Elfmeter schießt, wer dafür vorgesehen ist, dass man sich auch darauf vorbereiten kann. Kann natürlich immer sein, dass manche auch nicht mehr auf dem Platz sind, aber gerade mit diesem Spielverlauf und auch dem vorherigen Ecuador-Spiel sollte man schon so planen, dass ein paar Elfmeterschützen auf dem Platz sind oder ich den Kader dann auch so hinbekomme und dass ich auch allen Elfmeterschützen auf dem Platz ein gutes Gefühl gebe. Das andere, was sich davon unterscheidet, ist, dass wer nach so einem Spiel als erstes Interviews gibt. Auch dafür gibt es prädestinierte Leute, erst recht bei einem großen Kader von 26. Und diese Leute wissen das. Und Nadim Amiri, großen Respekt davor, finde ich super, dass er als erster kam, aber ich glaube nicht, dass er schon von vornherein wusste, wenn wir hier ausscheiden, bin ich derjenige, der da hinzugehen hat. Also ich kenne die Situation, weil ich schon in, ja, vielleicht nicht genau in solch einer, aber in bestimmten Situationen diejenige war, die mit als erstes ausgewählt wurde und wo ich schon wusste, gleich kommt Pressesprecherin und sagt, Almut, du weißt, jemand muss zur TV Kamera oder muss in die Mixzone und bitte geh. Und dann war das geritzt. Und da sollte normalerweise auch jemand vom Mannschaftsrat beziehungsweise von den Führungsspielern dabei sein.
Ja, also interessante auch Einblicke, die man dann so bekommt. Antonio Rüdiger hat sich dann zum Beispiel nochmal gestellt vor TV, wurde ja auch gefragt nach fehlenden bösen Jungs, also eben denen die Verantwortung übertragen, die auch mal eklig sind. Seine Antwort war, ihr wollt doch die bösen Jungs gar nicht haben. Ich glaube, da differenzierte er nicht so richtig, was damit gemeint ist, nämlich Leute, die Verantwortung übernehmen, die auch mal eklig sind, so wie Waldemar Anton, der dann reinkam und ein bisschen Schwung reingebracht hat, aber am Ende böse Jungs sind nicht die im übertragenen Sinne, die mit Hebrollen werfen. So, er hat das nicht so richtig differenziert, genau. Aber zumindest hat Antonio Rüdiger sich bei den TV-Kameras und nochmal nachher für die schreibende Zunft oder für die Kollegen, die jetzt nicht im TV arbeiten, auch nochmal hingestellt. Also das hat er dann gemacht. Da hat man schon noch gesehen, dass er eine gewisse Klasse hat, fand ich an der Stelle nochmal, wo wir ihn ja oft kritisiert haben. Aber so be it, das ist nächste blamables Ausscheiden. Man muss, ja, Klassiker, kann kein Stein auf dem anderen bleiben. Und dann werden wir mal sehen, welche Steine bewegt werden und welche Steinchen und was dann am Ende, ja, im September, in gut zwei Monaten, in Amsterdam gegen Holland zum Start der Nations League auf dem Platz steht und wer am Platz steht.
Ja, das werden wir dann sehen. Es gab ja schon diverse Diskussionen, an denen wir uns jetzt nicht beteiligen müssen. Ich habe jetzt gedacht, wir machen nochmal einen ganz kurzen Schwenk, nur mal so 2 Minuten auf ein anderes Thema. denn mir ist was aufgefallen in dem Turnier, vielleicht ist es dir auch aufgefallen, was mich sehr freut, worüber gerade auch in der abgelaufenen Bundesliga-Saison sehr viel diskutiert wurde, nämlich es gab noch fast keine Handelfmeter, die gepfiffen wurden. Und darüber bin ich sehr froh, denn das ist eine Regel, die sehr subjektiv ist meiner Ansicht nach. Und es gab auch einige Situationen, in der hätte der VAR eingreifen können und hat es dann nicht gemacht. Und es gab wirklich verhältnismäßig zur Anzahl der Spiele nach meinem Empfinden sehr wenig Handelfmeter und ich freue mich darüber.
Das ist eine sehr schöne Beobachtung, die mir gar nicht aufgefallen ist. Klar, ich bin froh, dass wir nicht über Jonathan Tahrs Tor und so gesprochen haben. Ich erinnere mich nur, dass du erzählt hast, dass du den Schiedsrichter des deutschen Spiels, der ja schon das Curaçao-Spiel der Deutschen gepfiffen hat, glaube ich, im Flieger mal getroffen hast. Daran musste ich mich erinnern.
Das stimmt. Den marokkanischen Schiedsrichter hatte ich getroffen. Ja.
Genau, und da ging es jetzt um eine ganz andere Szene und nicht Hand. Da hätte ich den VAR-Einsatz gerne, unabhängig von der deutschen Brille, einfach nicht gern nicht gehabt. Weiß nicht, wie du es als Torwart siehst oder Torhüterin gesehen hättest, ob faul oder nicht. Aber
also ganz ehrlich, das, was sonst im Strafraum nicht abgepfiffen wurde, dann ist das gar nichts gewesen. Also Torwart wurde nicht geklammert. Ja, er hat Kontakt und natürlich ist es auch das Problem, dass beide sich sozusagen angucken. Man sagt eigentlich, wenn man in die gleiche Richtung guckt, dann kann man halt sperren, kann man den Körper reinstellen, wenn sie sich angucken. Nicht unbedingt, aber es wird nicht am Trikot gezogen. Und man muss auch davon ausgehen, im 16er, wenn man sich als Torwart bewegt, dass man auch mal gegen jemanden läuft. Und das war für mich nichts Schlimmes, nichts Mutwilliges. Das war nicht in einen Arm greifen oder so. Das, was Pavlovic vorher mal abgepfiffen bekommen hat im zweiten Spiel, glaube ich, war es, Elfenbeinküste. Von daher war das aus meiner Sicht jetzt kein Foul, sondern ein normaler Kontakt, der einfach entsteht. Der war auch nicht von Anfang an da, sondern er konnte schon einen halben Meter oder so sich bewegen. Hätte er sich einfach als Torwart früher orientieren müssen und dann wäre es gut gewesen.
Ja, ich wollte es jetzt auch nicht vertiefen, aber wie gesagt, da hätte ich mir eher gewünscht, dass der VAR das zumindest nicht zurücknimmt, weil es nicht klar war. Wie gesagt, der Torwart kann sich bewegen. Wenn das ein Foul ist, dann wäre Arsenal wahrscheinlich wieder Meister geworden, noch ins Champions League-Finale gekommen. Er kommt ja sogar noch oben hin, er ist auch mit den Fingerspitzen dran. Sei es drum, Elfmeter oder Handelfmeter im Speziellen ist mir nicht aufgefallen, ist aber eine schöne Beobachtung. Pierluigi Collina hat ja die Szene insgesamt noch bewertet. Wir hatten Markus Merk im Interview, den ehemaligen, ich glaube, dreimaligen Weltschiedsrichter, der EM-Finale gepfiffen hat, zwei Weltmeisterschaften im Champions League-Finale. Also wirklich in der deutschen Schiedsrichterzunft eine Legende. Der, natürlich, mit dem habe ich gesprochen vor dem deutschen Spiel, der war grundsätzlich einverstanden mit der Linie des VAR, der war grundsätzlich einverstanden damit, mit den Regeln, die das Spiel wieder schneller machen. Ich glaube, mit dem Ding, ich habe jetzt nicht mit ihm gesprochen, wäre er bestimmt nicht einverstanden gewesen. Aber lass uns gerne das weiter beobachten und nochmal drüber sprechen. Erstmal die gesamten Schiedsrichterleistungen werden wir vielleicht nochmal bewerten. Gewisse Dinge, die uns positiv auffallen, Handelfmeter, Elfmeter insgesamt. Und dann kommen wir jetzt zu unserer Lieblingskategorie.
Hot Takes, ja. Deinen können wir ja noch gar nicht auflösen zu dieser Uhrzeit, ne?
Aber ich bin auf einem guten Weg. Ich habe gesagt, alle Gastgeber kommen weiter, kriegen dabei nur zwei Gegentore. Netterweise hat, wenn wir rauskommen, natürlich vielleicht schon, hat es die Auflösung gegeben. Wir müssen also Transparenzhinweis setzen. Aber 1-0 Kanada, 2-0 Mexiko. Wenn es in der Reihe weitergeht, gewinnt die USA 3-0. Und ich habe alle drei weitergekommen und höchstens zwei Gegentore und schon den nächsten Punkt. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich hatte getippt, dass Japan Brasilien rausschmeißt und Japan war auch wirklich auf einem guten Weg. Ich habe bis zur Halbzeit gedacht, meine Güte, das kann richtig gut werden und dann kam Casemiro mit seinem Kopfball und dann haben sie tatsächlich noch in der Nachspielzeit den K.O. gekriegt, auch aus einem eigenen dummen Ballverlust. Ja, und so scheidet man dann gegen Brasilien aus. Kann man nicht ändern.
Du kannst aber was Neues versuchen.
Was Neues ausdenken. Jetzt muss ich mal gucken, was sind denn die nächsten Spiele.
Aber ich hätte schon was.
Gehst du auf ein anderes Achtelfinale?
Ich gehe auf drei andere Sechzehntelfinals.
Sechzehntelfinals. Okay, warte, ich mache vorher schnell, weil ich was im Kopf habe. Ich nehme das schöne Spiel Portugal-Kroatien, was ja dann auch in der Nacht ist, wenn wir rauskommen, glaube ich. Und ich sage, in dem Spiel fallen mindestens 5 Tore in der regulären Spielzeit.
Okay, also ein torreiches Spiel. Dann nehme ich trotzdem meinen eigenen Hot Take. Der beinhaltet auch Portugal-Kroatien, der beinhaltet aber auch Argentinien. Und ich sage, in diesem Spiel mit den drei Superstars, Ronaldo, Messi Und Modric wird keiner dieser drei ein Tor schießen.
Ja, okay, das ist ein richtiger Hot-Take.
Kann beides eintreten, was wir gesagt haben.
Theoretisch beides eintreten.
Du musst ja auch aufholen, weil ich könnte 2-0 in Führung liegen bald.
Ja, oder jetzt.
Schon, wenn man uns hört.
Du bist einfach der Hot-Taker der Saison.
Besser der Hot-Taker als der Undertaker.
Schön. Jetzt haben wir doch wieder länger gequatscht, als wir eigentlich wollten, mitten in der Nacht. Aber so ist das.
Ja, gut, aber jetzt kommen wir ja auch vermeintlich eine Woche lang nicht raus, wenn ich jetzt mal ein paar Tage frei habe. Kommen wir vielleicht erst wieder nächste Woche Donnerstag in regulären Rhythmus ohne die Deutschen.
Ja, müssen wir mal gucken, wann wir aufnehmen, weil es kann sein, dass ich da irgendwo im Flieger sitze oder so.
Hat mir Spaß gemacht, auch nochmal ein bisschen über die Deutschen zu reden. Klare Thesen, klare Empfehlungen haben wir jetzt, glaube ich, nicht liefern können, aber wir haben vielleicht ein paar Inhalte geliefert, die jetzt noch nicht so allseits bekannt waren über den Abend des Scheiterns. Die Reihe heißt Kasan, Doha, Boston. Die deutsche Reihe des Scheiterns.
Schön. Also ich finde, du warst auf jeden Fall in Hochform wieder mal beim Podcast. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Und euch jetzt noch viel Spaß weiterhin bei der Weltmeisterschaft, auch ohne die Deutschen. Ich hoffe, dass beim nächsten Podcast meine Stimme wieder besser ist und meine Erkältung wirklich ausgestanden ist. Denn es ist ja immer dieses Problem. Ja, ne, USA, Klimaanlage, kalt drin, warm draußen. Jetzt habe ich es mal nicht. Jetzt ist es ausnahmsweise in Seattle mal draußen kälter als mit der Klimaanlage drin. Denn hier sind, als ich angekommen bin, in der Nacht nur 13 Grad. Wie schön.
Dann macht ihr mal einen schönen Almuts-Pausentee warm und wir hören uns demnächst wieder.
Also euch eine gute Zeit. Bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.
Almuts Pausentee. Der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt. Don't stop.